das ist unser erster Schwerpunkt, Aristoteles. Und wir werden verschiedene Aspekte seiner Philosophie hier besprechen. Ich werde einen starken Akzent setzen auf Fragen der sogenannten Ontologie, also seiner Überlegungen über die Bedeutungen des Wortes Sein. Aber wir werden uns auch ein bisschen mit seiner Wissenschaftstheorie befassen und der Rolle, die die Philosophie in seiner Auffassung von Wissenschaft spielt. Worum es mir aber vor allem geht, ist Ihnen zu zeigen, in diesen zwei, drei Stunden, dass es sich um eine Gesamtkonzeption von theoretischer Philosophie handelt, bei ihm. Eine sehr durchdachte und konsequente Vorstellung von einem großen Feld, das gegliedert ist in verschiedene unterscheidbare Bereiche, auf dem verschiedene Fragestellungen verfolgt werden können, wo man auch ganz verschiedenen Interessen zum Teil nachgeht und wo unter Umständen auch zu einer und derselben Frage dann verschiedene Zugangsweisen unterscheidbar sind. Wo aber das alles doch in einen Zusammenhang gebracht ist. Das ist das Entscheidende, dass das alles von ihm gesehen wird, diese Unterscheidungen, und er versucht, das in einen Zusammenhang zu bringen. Nicht einfach eine Vielheit von Disziplinen, so wie ich Ihnen das vorige Stunde aufgezählt habe, wo man sagen kann, zur theoretischen Philosophie gehört Logik, Ontologie, Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie und so weiter, sondern eine Ordnung. Und in seiner Vorstellung einer solchen Ordnung gibt es ein bestimmtes Zentrum, von dem aus man diese Ordnung am besten versteht. Und wahrscheinlich kann man sie nur von diesem Zentrum aus gesehen wirklich verstehen. Und dieses Zentrum ist seine Auffassung von Logik. Wenn wir sehen wollen, warum das so ist und warum diese Ordnung nur so und nicht anders aufgebaut werden kann, ist es aber nützlich, zuerst mal noch einen Blick in den historischen Hintergrund zu werfen. Und die Hauptsache, mit der Sie sich da konfrontieren müssen, was Sie sich immer wieder vorsagen müssen, ist, dass wenn wir sagen, Aristoteles Auffassung von Logik, die aristotelische Auffassung von Logik, dann müssen Sie sich vor Augen halten, dass Aristoteles die Wissenschaft der Logik überhaupt erst erfunden hat. Dass es da etwas, um etwas geht, was vorher eigentlich gar nicht existiert hat. Und dafür, für diese Erfindung, für die Erfindung dieser Wissenschaft, dafür ist es nützlich, sozusagen den Hintergrund zu kennen. Weil solche Sachen wie eine ganze Wissenschaft, das wird ja nicht so zum Spaß und aus dem luftleeren Raum heraus erfunden. Sondern dafür gibt es einen ganz bestimmten Hintergrund, der sozusagen das motivational klar macht, der bestimmte Grundlinien klar machen kann, wenn man ihn kennt, und der für den selber natürlich ganz selbstverständlich war, aber den wir uns sozusagen erst extra verdeutlichen müssen. Worin besteht dieser Hintergrund? Er besteht in diesen Jahrzehnten davor sich immer deutlicher artikulierenden Interesse an der Sprache, einem immer ausdrücklicher artikulierten Interesse, sozusagen theoretischen Interesse an der Sprache, einem Interesse zu verstehen, was Sprache ist, was Sprache kann, und zwar Interesse an der Sprache als der entscheidenden Kompetenz schlechthin für alle intellektuelle Aktivitäten, die irgendeine Relevanz in der Gesellschaft haben. Nun ist es so, das verstehen und wissen Sie auch, ohne dass ich Ihnen das erkläre, dass ja alle menschlichen Aktivitäten, die irgendeine gesellschaftliche Relevanz haben, immer sprachlich vermittelt sind, immer auf unserer Verwendung, auf unserer Beherrschung von Sprache beruhen. Jegliche Art von Traditionsbildung, auch hunderte Jahre früher, jegliche Art von gesellschaftlicher oder politischer Organisation, jegliche Art von verlässlicher Erziehung, alles das ist natürlich immer sprachlich vermittelt. Was sich aber in diesen Generationen unmittelbar vor Aristoteles, also in der Zeit bis zur Wende vom 5. zum 4. Jahrhundert, das hat sich im Laufe des 5. Jahrhunderts entwickelt hat, das war darüber hinaus ein Bewusstsein, dass dieser Zusammenhang zwischen Sprache und Tradition, Sprache und Politik, Sprache und Religion, Sprache und Wissen, dass dieser Zusammenhang sozusagen nicht nur ausgenützt, sondern auch thematisch gemacht werden kann, dass er optimiert werden kann, dass man ihn sozusagen beeinflussen kann, absichtsvoll steuern kann, die Art und Weise, wie wir als Sprachfähige uns in diesen Zusammenhängen des Wissenserwerbs, der Traditionsbildung, des Politischen engagieren. Dass man versuchen kann, diesen Zusammenhang zu analysieren und aus einer genaueren Erkenntnis dieses Zusammenhangs heraus die sprachlichen Kompetenzen zu steigern, herauszuholen, was sozusagen alles drinnen steckt in dieser Fähigkeit, die wir haben. Mit einem Wort, methodisch die Sache anzugehen, und zwar durchaus auch im Sinne von regelrechten Programmen, Erziehungsprogrammen, ne? Programmen zur Hebung, zur Verstärkung dieser Kompetenz insgesamt. Und diese Entwicklung, die da in vielen Bereichen und auf vielen Schichten läuft in diesem Jahrhundert, stellt sich für uns im Nachhinein vor allem dar, stellt sich in vorbildlicher Weise dar, als die Entstehung eines bestimmten sozialen Typus. Eines bestimmten sozialen Typus, und zwar sozusagen eines sozialen Typus mit einer professionellen Interpretation und auch Selbstinterpretation. Und das ist eben der Typus der sogenannten Sophisten. Die Sophistik. Ein eigener Typus von, würde man heute sagen, Intellektuellen, der da in dieser Periode entsteht. Wir werden Ihnen dann, ich sage darüber jetzt ein kleines bisschen was, ich stelle Ihnen dann auf dem Moodle, da gibt es dazu einen eigenen Punkt, zusätzliche Literatur, ein bisschen was zur Verfügung an Büchern oder Texten, die Sie über die Sophistik lesen können, denen das ein bisschen genauer erklären, worum es sich da handelt, wenn Sie sich dafür interessieren. In früheren Varianten dieser Vorlesung habe ich über das, was ich jetzt hoffentlich in ungefähr einer Viertelstunde hinter mich bringen kann, oft zwei ganze Vorlesungen geredet. Die Sophistik ist eine Bewegung, die man natürlich nicht unabhängig verstehen kann von der Entwicklung der Rhetorik generell. Insbesondere seit der Mitte des 5. Jahrhunderts, also aus dieser Zeit, aus 460, 450 herum, kennen wir zum Beispiel die ersten Lehrbücher der Rhetorik. Also das sind Texte, in denen schon sozusagen bewusst zugegriffen wird auf so spezielle Dimensionen der Redekunst, wie was ist eine Gliederung, inwiefern muss jede Rede gegliedert sein, was für verschiedene Arten des Gliederns einer Rede gibt es, je nachdem, was man mit dieser Rede beabsichtigt. Es gibt in diesen Lehrbüchern auch schon begriffliche Fassungen von dem, was man einen Beweis nennt, weil ja die Redekunst natürlich eins der großen Felder, wo die Kunst der Rede eine Rolle spielt, ist ja das Gericht, nicht? Und da geht es natürlich darum, wie kann man einen bestimmten Sachverhalt, von dem man überzeugt ist, dass er den Richter zu einer oder die Rechtsprechung zu einer bestimmten Konklusion führen muss, wie kann man diesen Sachverhalt jetzt in der Rede optimal darstellen und präsentieren, nicht? Also solche Sachen stehen da schon drinnen, oder Alter, können Sie schon sehen, dass sich die Leute Alternativen überlegt haben, wie kann man überhaupt beliebige, komplexe Sachverhalte optimal darstellen, sodass die, die mit diesen Sachverhalten nicht vertraut sind, sie sozusagen erkennen und zugleich eine bestimmte Einstellung dazu finden, weil man ihnen eine bestimmte Sicht dieses Sachverhaltes unter Umständen auch nahelegen möchte, die nicht ohne Alternativen wäre. Also das ist im Zuge einer Entwicklung der Rhetorik in dieser Zeit alles schon feststellbar, aber die Sophistik als solche ist nochmal eine ganz bestimmte eigene Bewegung und Sache von einer hohen Komplexität in sich selbst. Wenn wir jetzt keine Zeit haben, da ausführlicher darüber zu sprechen, ist es am besten, man geht es von der Typologie, von der Typik sozusagen der Menschen aus, die das waren. Also es gibt eine historische Einschränkung, es handelt sich um ein Phänomen bei der Sophistik, das seine Blüte hat in der Zeit von ungefähr 450 bis 400. Es handelt sich, wenn wir von den Sophisten sprechen, um eine zahlenmäßig beschränkte Personengruppe. Also das ist ein Typus, der gar nicht so sehr als Typus, das heißt mit einer hohen Allgemeinheit existiert, sondern man kann zugleich auch relativ mühelos aussehen, wer es war. Man kann den Namen der Leute nennen, also es sind ungefähr 25 bis 30 herausragende Figuren, die historisch bekannt sind und in den Geschichten, in den Literaturgeschichten und Philosophiegeschichten werden, was weiß ich, nicht einmal 10 davon wirklich ausführlich behandelt, aber das sind schon sehr große Namen auch in der Philosophiegeschichte: Protagoras, Gorgias, Prodikus, Thrasymachos, Kallikles, Hippias, Demos und Sokrates natürlich vor allem. Also das sind schon Leute, die uns hauptsächlich durch die platonischen Dialoge, aber natürlich auch in anderen frühen geschichtsschreibenden Texten überliefert sind. Das sind schon auch richtige Größen der Philosophie-Geschichte. Von Plato her ist als ein besonderes Merkmal dieser Personengruppe eben bekannt. Und das stimmt aber auch in einer gewissen Weise, obwohl es von Plato in einer besonders herabsetzenden Weise immer gegen sie verwendet worden ist, dass die das, was sie gemacht haben, gegen Bezahlung gemacht haben. Also das sind, und darum habe ich auch von Anfang an das Wort professionalisierter Typus verwendet. Die haben das, was sie gemacht haben, gegen Geld gemacht. Das ist eine Sache, durch die sie sehr stark charakterisiert sind. Und ein zweiter Punkt, der sie sehr stark charakterisiert, ist, dass es Reisende gewesen sind. Das waren Menschen, die sich bewegt haben, und zwar ziemlich weit herum im Einflussbereich sozusagen des klassischen Griechenlands, also im Mittelmeerraum. Obwohl sie hauptsächlich als Reisende verstanden werden müssen, also das sind Leute, die eine gewisse Kompetenz hatten, die durch eine bestimmte Kompetenz als Intellektuelle identifizierbar waren und mit dieser Kompetenz im Rucksack sozusagen herumgefahren sind und diese Kompetenz verkauft haben. Na? Trotz dieser Reise Charakterisierung, wichtigen Rolle, die die Reisetätigkeit spielt, ist ganz klar, dass es auch ein lokales Zentrum für diese Gruppe gibt, und das ist eben Athen. Das ist die politische Entwicklung Athens in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, diese Demokratisierung der Gesellschaft, ohne die diese Bewegung auch nicht verständlich wäre. Ich lese Ihnen einen Satz aus dem Thukydides vor, über das Grundprinzip, über die Grundprinzipien der perikleischen Demokratie. Da sagt Thukydides, sie wird aus zwei Gründen Demokratie genannt. Weil die Staatsangelegenheiten nicht bei einem oder wenigen, sondern bei vielen liegen. Und zweitens, und das ist unser Punkt, weil, obwohl in Staatsdingen alle gleich sind, wir den Fähigkeiten des Individuums den höchsten Wert beimessen. Das ist der springende Punkt. Weil wir den Fähigkeiten des Individuums in Staatsangelegenheiten den höchsten Wert beimessen. Das heißt, das ist so dass für die Erlangung politischer Macht das Ausschlaggebende nicht mehr ist, wie sie heißen, das heißt, wer der Vater war und wer der Großvater war, aus welcher Familie man kommt und so weiter, und auch nicht der entscheidende Punkt ist, wie reich man ist, und auch nicht der entscheidende Punkt ist, wie brav man ist, sozusagen, oder ja, wie sehr man zum Beispiel bestimmte traditionelle Werte verkörpert oder aufgenommen hat, sondern der entscheidende Punkt ist das, was man auch heute mit diesem Wort Exzellenz bezeichnet. Die individuelle sozusagen Fähigkeit, Situationen zu verstehen, zu analysieren, etwas durchzusetzen und so weiter. Also eine Kompetenz, die man nicht anders als durch Bildung erwerben kann. Etwas, mit dem man nicht auf die Welt kommt, das man nicht einfach sozusagen in einem Geschäft mitnehmen kann, sondern wo man, um es zu erwerben, etwas tun muss, etwas ganz Bestimmtes. Und das, was man da tun muss, kann man nur mit einem Lehrer, und die Sophisten sind diese Lehrer. Die Sophisten sind diejenigen, die sind sozusagen verallgemeinerte Lehrer oder Ausbildungsinstanzen, die das garantieren sollen, dass eine bestimmte Schicht von Menschen, die da in dieser Gesellschaft dafür in Frage kommen, und das setze ich jetzt gleich hinzu, die schon eine Grundausbildung haben, also die lesen, schreiben und ein bisschen Homer rezitieren können, wissen, wo oben und unten ist und solche Sachen, dass solche Leute bei denen sozusagen einen Unterricht genießen können, in dem versprochen wird, dass sie das dann erfüllen. Dass sie das, was das sozusagen von seinen Menschen an Exzellenz erwartet wird, auch wirklich optimieren. Das, was ihnen drinnen steckt, herausholen. Und im Hintergrund dieser Sache steht die fundamentale Überzeugung, dass diese Art von Ausbildung, die da angeboten wird, eine Entwicklung der Sprachkompetenz ist. Das Reden lernen, das Entscheidende ist. Aber nicht nur Reden lernen, sondern auch Verstehen lernen natürlich. Und nicht nur Reden lernen im Sinn von schöne Phrasen dreschen, sondern auch in dem spezifischeren Sinn von argumentieren können, in dem spezifischeren Sinn von jemanden auch wirklich überzeugen können. Und so, ja. Das ist sozusagen der, und zwar auf eine Art und Weise, die effektiv ist. Also nicht nur sozusagen kurzfristige Erfolge zu erzielen, dass die Leute, wenn sie dem eine halbe Stunde zugehört haben, sagen, wie die gesagt haben, der hat Honig im Mund, aus seinem Mund fließt Honig. Oder wie man heute sagt, schön hat er wieder gesprochen, nicht? Und so, sondern, dass sich dann wirklich in den Menschen, wenn sie rausgehen, sozusagen was Bleibendes verändert hat. Dass sie sagen, wirklich, ja, das mache ich unterschreibe das jetzt dann, dieses Volksbegehren oder so. Ja? Das ist der entscheidende, gewisse intellektuelle Fähigkeiten. Und unter das Erwerben dieser Fähigkeiten, schon das Erwerben dieser Fähigkeiten, setzt voraus, dass man die besondere Rolle der Sprache erkannt und thematisiert hat, weil das Lernen ja nur sprachlich funktioniert und dass das, was gelernt ist, auch wieder sozusagen zu einem hohen Grad Sprachkompetenz ist. Also das geht durch alle diese Bereiche hindurch, die ich Ihnen da angesprochen habe, Erziehung, das Gericht, das Reden vor Gericht und dann diese verschiedenen Elemente, die alle im Politischen zusammenkommen. Also die politische Beratung zum Beispiel, eine Tätigkeit, in der sich viele von diesen Sophisten besonders hervorgetan haben, war die Beratung von lokalen Herrschern oder Bürgerschaften bei der Entwicklung einer Verfassung zum Beispiel. Wie machen wir am besten eine Verfassung? Und zwar nicht nur aus einer abstrakten Überlegung heraus, was ist die beste Staatsform, sondern konkret, aha, du hast folgendes Problem, die Leute zahlen keine Steuern, ich verstehe, das kommt woanders auch vor, du bist aber von den Leuten abhängig, was hast du für Mittel? Gibt es etwas, was du erreichen kannst bei den Leuten, dass sie Steuern zahlen, was nicht darauf hinausläuft, dass du ihnen ihre Häuser niederbrennst oder sowas, sondern dass du sie sozusagen in einer Diskussion, dass du sagst, komm zu her, reden wir doch einmal vernünftig miteinander, ich werde euch erklären, es ist auch für euch besser. Aber sozusagen von den lokalen Gegebenheiten her, was für eine Art von Wirtschaft wird da betrieben, was haben die denn überhaupt für Einnahmen, die diese Steuern zahlen sollen, haben die, betreiben die selber eine Wirtschaft oder haben die ihre Einnahmen nur aus Eroberungszügen, wo sie irgendwelche andere Städte geplündert haben und ihre Eigentümer mitgenommen haben. Also das sind schwierige Fragen. Die Sophisten sind Leute, der kommt dorthin, der sagt, pass auf, ich werde euch helfen, natürlich ein bisschen was müsst ihr mir auch geben und so, und schauen wir mal, ne? So funktioniert das. Aber auch in Athen eine Garantie dafür, dass Leute, die das Geld dafür haben, ihre Söhne, wenn die ein bestimmtes Alter haben, dorthin schicken können und die werden dann mit den Fähigkeiten ausgestattet, die sie brauchen, um im Rat oder in der Versammlung eine für die Gemeinschaft nützliche Rolle spielen zu können und auch der Familie nicht gerade unbedingt zu schaden. Also was sie wirklich gemacht haben, ist so ein Mischmasch. Nicht? So, sie haben diese Beratungstätigkeiten, dann haben sie, was man heute auch kennt, diesen sogenannten Seminarbetrieb. Glücklicher, gescheiter, erfolgreicher, 2 Tage, 1500 Euro pro Stunde. Das Geld, was die verdient haben, das kann man auch berechnen, wie viel die eingenommen haben. Die Erfolgreichen von denen haben ungefähr so viel eingenommen, wie sehr, sehr erfolgreiche Wissenschaftler heute verdienen können, also wenn man das umrechnet, das Geld. Die haben sich dann schon was leisten können. Ein ganz anderer, eine Sache, jetzt hören wir mit dieser Beschreibung auf. Eine Sache ist, dass wenn man sich genauer damit beschäftigen möchte, dass man damit konfrontiert ist, dass es nicht so wahnsinnig viele Texte gibt, die da überliefert sind. Vor allem gibt es nicht viele, die vollständig überliefert sind. Das sind so fragmentarische Sachen. Das waren nicht unbedingt Aufschreiber. Und vieles, was von ihnen überliefert ist, ist eben vermittelt durch jemand anderen, wie zum Beispiel Plato, der natürlich seine eigenen Interessen hat, diese Leute nicht gerade unbedingt im besten Lichte darzustellen, weil er sich in Konkurrenz zu ihnen gesehen hat. Darauf werden wir ganz kurz noch einmal eingehen. Was für uns sozusagen eine besonders große Rolle spielt, ist bei den Sophisten, sind gewisse Gedanken oder gewisse Punkte, an denen sie ihre Gedanken sozusagen verallgemeinert haben. Also wo wir eben dann nicht nur eine Praxis beschreiben, sondern wo wir aus bestimmten Dokumenten, die wir haben, von ihnen selbst und von anderen, sagen können, da haben sie sozusagen aus ihrer Praxis heraus und unabhängig davon gewisse Grundgedanken entwickelt zu bestimmten Themen. Und das, was uns da am meisten interessiert, sind Gedanken, die in diesem Themenkomplex, in diesem sowieso allgemeinen Themenkomplex des Überzeugens hineingehören. Die Sophisten sind dafür berühmt und dafür werden sie bei Plato auch geschmäht, dass sie das gemacht haben, dass sie das Überzeugen als eine richtige sozusagen Kunstfertigkeit, als eine Trickkiste auch betrachtet haben, unter dem Aspekt einer Trickkiste, wie man es machen, wie man es einfach am besten macht, unangesehen dessen, wozu man jemanden überreden will. Ja? Was man sozusagen, egal was immer du dem einreden willst, es gibt gewisse Regeln, wenn du die beachtest, dann verbesserst du deine Chancen, es ihm einzureden. Ne? Und diese Regeln wirklich zu kennen und zu lernen. Und da gibt es jetzt dann wieder ein spezielles, noch ein bisschen engeres Gebiet, auf dem das eine besondere Rolle spielt, und das ist die sogenannte Heuristik. Das heißt, das ist eine Kunst, die man sich vorstellen muss in Bezug auf einen bestimmten Typus von Überzeugungssituation, nämlich nicht die Situation, wo Sie kommen, mit der Absicht, eine Stunde oder im Falle von Fidel Castro 7, 8, 9 Stunden oder so, da jemandem zuzuhören und dann Spaß zu haben oder gut zu schlafen oder sonst was, und dann wieder wegzugehen, da geht's ja auch, da kann es natürlich auch um Überzeugung gehen, ne? Der redet so lang, damit den Leuten letztlich jetzt doch wieder einmal klar wird, dass man, was man alles nicht braucht, damit man glücklich ist. Und davon unterschieden eine spezielle Situation, wo es um das wirkliche Streitgespräch geht. Also wo die Überzeugungssituation die ist, wo zwei sozusagen im Grund, oder sagen wir zwei, im Grund von der Ausgangssituation her gleichberechtigt miteinander streiten. Also wo nicht von vornherein, wo jeder sozusagen sprechen und hören muss. Ja? Und wo von vornherein nicht festgelegt ist, also nicht formal von den Spielregeln her, nicht festgelegt ist, wer da letztlich der Gewinner sein wird. Also ne? Nicht eine Überzeugungssituation von dem asymmetrischen Typ, sondern eine Situation, wo es auch um Überzeugung geht, aber eben um den Streit. Ja, sozusagen. Und dieser Punkt, wie kann man das machen? Kann man für das Streitgespräch sozusagen so allgemeine Regeln entwickeln? Die sozusagen, aber jetzt natürlich gibt es da da gibt es natürlich jetzt verschiedene Arten von Anweisungen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, naja, stellen wir eine Flasche Whisky auf den Tisch und ein Glas auf seiner Seite. Ja, und sagen wir, noch, mach doch einen Schluckerl und so. Ne? Oder es gibt so andere Methoden, wo man eben diese Methode des Vorschlages oder der Suggestion, die der andere, wie man so sagt, nicht ablehnen kann und solche Dinge. Ne? Aber die Sophisten sind schon von Anfang an daran interessiert, und das macht sie so interessant, herauszuarbeiten, welche Tricks es da gibt, die unabhängig von solchen externen Faktoren funktionieren. Also die sozusagen in der Sprache selbst funktionieren, nur dadurch, dass man redet, funktionieren. Ja? Wie man das macht. Und da gibt es auch diese berühmten Geschichten, wo man sagt, wenn einer da wirklich gut ist in dieser Kunst, dann schafft er es, den anderen von irgendeiner x-beliebigen Position N zu überzeugen, sodass der andere dann bereit ist, zu sagen, ja, ich bin auch dieser Ansicht, und wenn er das gesagt hat, ihn in noch kürzerer Zeit vom Gegenteil zu überzeugen. Dass er sagt, ja, das unterschreibe ich auch. Na, das hat man gesagt, das ist der Test, oder Plato wirft ihnen das vor. Das sagt, das ist die Eitelkeit, und da sieht man sozusagen das wie sagt man, Frivole dieser Kunst, dem darin, dass denen ja eigentlich wurscht ist, wozu sie die Leute überzeugen, und sie brüsten sich damit, dass sie jemanden innerhalb einer Minute dazu bringen können, dass er sagt, ja, wir machen den Militäreinsatz gegen die Spartaner, und eine Minute später sagt er, nein, auf keinen Fall machen wir den Militär mit, genau. So, das sind diese Dinge. Und wofür sie sich interessiert haben, ist eben so quasi eine Sammlung oder ein Verständnis sozusagen von den Mitteln, die man prinzipiell hat, wie man es erreicht, dass wenn einer eine Sache sozusagen gefressen hat, er einem dann was anderes auch noch zugibt. Wie macht man es, dass man ihm sozusagen das Erste sozusagen füttert, und wenn er es geschluckt hat, dann kriegt er den Köder nicht mehr, dann kriegt er den Haken nicht mehr raus, wenn er den Köder sozusagen geschluckt hat. Und bei so jemandem wie Gorgias, der einer der interessantesten, ich werde ihn dann auch bei der Literatur, gebe ich Ihnen ein kleines Stückchen, das ich selber geschrieben habe und das mehrfach publiziert ist über den Gorgias, da kann man genau sehen, dass das eine sehr, sehr große Bandbreite ist, die er da hat. Also wie schön man spricht, spielt eine große Rolle, wie man die Sachen ordnet, spielt eine große Rolle und so weiter. Es spielt auch eine große Rolle für ihn, was er da, er verbindet auch eine Art von Wahrheitsanspruch damit. Die Kunst ist nicht eine zynische Kunst. Man kann sie auch unter einem anderen Gesichtspunkt beleuchten. Dieser Gorgias hat sich da gelegentlich dazu geäußert. Man darf das nicht nur sozusagen frivol und zynisch verstehen. Der sagt einmal so etwas Ähnliches wie, wenn die Menschen sozusagen eine klare Erinnerung an alles hätten, was schon an Relevanten passiert ist in ihrer Geschichte, und wenn sie einen Überblick hätten über das, was im Augenblick stattfindet, und zugleich eine halbwegs gegründete Vorschau auf das, was sich in der näheren Zukunft abspielen wird, dann wäre diese Art von Kunst, in der ich so gut bin und wo ich mein Geld damit verdiene, überflüssig. Diese Kunst, die ich euch vermitteln kann, die ist deswegen so wichtig, weil die Menschen von Natur aus, was ihren Überblick über die Ereignisse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrifft, weil sie da von Natur aus immer in einer schlechten Situation sind. Und wenn wir was wissen, wenn wir uns irgendwo auskennen, dann ist es immer nur deswegen, weil wir etwas Bestimmtes unternommen haben, um uns auszukennen. Aber im Prinzip, so wenn wir auf die Welt kommen, kennen wir uns nicht aus. Sind die Menschen im Unterschied zu vielen Tieren Wesen, die sich eigentlich nicht auskennen, die erst lernen müssen, sich auszukennen. Und wenn die Menschen nicht erzogen werden und nicht das Wichtige gelernt haben auf diesem Gebiet, dann sind sie immer eine Beute sozusagen unvorhersehbar schnell wechselnder Meinungen. Was den Menschen dann passiert ist, dass sie das Glas Whisky sehen und sagen, aha, riecht ganz gut, kostet man, nehmen wir einen Schluck, das zieht ihm den Mund zusammen und sagt, das ist eigentlich nicht so gut, sagt der andere, nein, pass auf, das war da vielleicht zu bitter, da habe ich einen Likör, schmeckt süß, trinkt das auch, sagt er, trinke das auch, sagt er, na gut, aber das pickt wieder im Mund, nehmen wir was anderes, ja, was ist mit Gin, Cognac oder sowas, was Fruchtigeres und so. Und nach einer, er findet immer einen Moment lang, findet er alles toll, solange ihm der eine erzählt, Demokratie ist super, da hat jeder was zu sagen, sagt er, gut, ich bin für dich, dann kommt der andere daher und so, und seine Meinungen wechseln. Und zwar, auch wenn er ganz auf sich selbst gestellt bleibt, wechseln seine Meinungen. Einmal ist ihm kalt, dann ist ihm wieder warm, dann kauft er sich eine Heizung, dann sagt er, wenn Sommer ist, die brauche ich nicht, dann montiert es wieder ab, im Winter ärgert er sich und so weiter. Muss er neue kaufen und so. Die Menschen werden, sozusagen so wie sie kognitiv ausgestattet sind, vom Lauf der Ereignisse herumgebeutelt, so quasi, sagt er. Was kann ihnen eine Stabilität verschaffen, dass sie sich im Leben auskennen? Was verschafft ihnen denn Stabilität, und zwar nicht nur als Individuen, sondern was kann einer Gemeinschaft Stabilität verschaffen? Und da ist eben die Aussage die, setzt drauf, dass das über die Bildung von allgemeinen Einstellungen durch sprachliche Kommunikation geht. Dass sich die Menschen zusammenfinden und gemeinsam zum Beispiel irgendein Gebäude errichten, in dem keiner von ihnen wohnt, also dass keiner von ihnen den ersehnten Schutz sozusagen bei Kälte bietet, aber für alle zusammen etwas Wichtiges ist, weil man dort das Kriegsgerät aufheben kann, sodass es nicht verrostet oder irgendwelche Sachen. Das ist etwas, was erreicht werden muss, dadurch, dass sie miteinander verhandeln und sprechen und reden und sich überzeugen. Und auch wenn es so ist, dass, wenn mich einer von etwas überzeugt hat, er mich dann unter Umständen auch von etwas anderem wieder überzeugen kann, was dem ersten widerspricht, so ist das doch besser, als überzeugungslos nur dem Dornenwechsel der Meinungen ausgesetzt sein. Das ist der springende Punkt, den die machen. Der springende Punkt ist, dass die sagen, wenn ihr uns vorwerft, dass wir euch zuerst zu dem einen und dann zu dem anderen überreden, dann wollen wir das nicht prinzipiell abstreiten. Aber wir sagen, wir sind ja nicht nur Zyniker, sondern wir meinen es ja auch gut mit euch. Vor allem aber müsst ihr bedenken, dass das noch immer sehr, sehr viel besser ist, als nur sprachlos und orientierungslos von einer Situation in die nächste zu plumpsen und nie zu wissen, wie man sich entscheiden soll, wie man sich dauerhaft einstellt auf eine gewisse Sache und vor allem, wie man sich als Gruppe auf eine Sache einstellt. Das ist der Punkt, ja? Also das ist noch immer besser und viel, viel wichtiger, sich durch die... Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel der, dass die sagen können, wenn ihr eure Überzeugungen aufgrund von Überredung und sozusagen bewusster Überzeugungsarbeit gebildet habt, dann ist das etwas, was ihr kritisieren könnt, worauf ihr noch einmal zurückkommen könnt. Ihr könnt sozusagen die Überzeugungs- und Überredungstätigkeit des einen vergleichen mit der des anderen und sagen, der ist besser, der überzeugt mir mehr. Und dieser Unterschied wird dadurch nicht irrelevant, dass man sagt, dass der besser ist, auch wieder seinen Meister in einem Dritten finden kann. Man hat sozusagen, und also das ist der Punkt, den die machen. Und was wir verstehen müssen ist, an diesem Punkt, der uns ja eigentlich relativ trivial und kindisch vorkommt, wie das in der historischen Situation tatsächlich etwas Neues ist. Und was daran das Besondere und Nicht-Triviale ist. Das Besondere und Nicht-Triviale daran ist ja, dass das Reden als solches, also die Rede, zu der einer ansetzen kann, mit einem bestimmten Zweck, und was halt jetzt werde ich Ihnen erklären, und wirst sehen, dann gehen Sie raus und machen das alle. Die Rede ist ja etwas Flüchtiges. Die Rede ist ja im Prinzip etwas Flüchtiges. Die Rede des Einzelnen vor allem, die Rede, die ein Einzelner vor einem Publikum hält, oder das, was ein Einzelner zu einem anderen Einzelnen in seinem Streitgespräch sagt, ist ja immer was Flüchtiges und nicht so in Stein gemeißelt wie die jahrhundertealten religiösen Traditionen, die sagen, es haben immer die aus diesen zwei Familien auch im Rat gesessen. Jetzt haben die, wie soll man sagen, jetzt sind die zwei Buben, die haben evidenterweise nicht einmal fähig, den Mund aufzumachen, Mu zu sagen. Aber es sind immer die im Rat gesessen, also setzen wir die halt wieder eine. Nicht? Die zwei Unfähigen, die nur... Also ins Wirtshaus gehen und nichts. Aber das ist Jahrhunderte so gewesen und das steht im Homer, das weiß jeder auswendig, dass man das Schiff so baut und nicht anders oder dass man diese Sache so zu regeln hat und nicht anders. Und demgegenüber setzen die jetzt etwas, was sozusagen jeder, unangesehen seines Standes, lernen kann und zwar setzen sie es als ein Mittel der Verlässlichkeit. Das ist sozusagen das Revolutionäre an der Sache. Oder wenn man sagen kann, das Aufklärerische. Darum spricht man von dieser Periode ja auch als einer Periode der Aufklärung. Also das ist ungefähr sozusagen der Punkt, auf den es uns jetzt im Weiteren ankommt, was ich da sozusagen als Hintergrund Ihnen ein bisschen plastisch machen wollte, wo wir dann den Aristoteles hinsetzen werden. Also diese Fokussierung auf eine bestimmte sprachliche Kompetenz, die das leisten kann, also nämlich eine verallgemeinerte Einsicht, sozusagen einen Lehrplan, wie man das macht, dass man diese Art von Exzellenz befördert, dass jemand dadurch, dass er redet, andere überzeugen kann und zwar so überzeugen kann, dass daraus ein Nutzen für die Einzelnen und für die ganze Gesellschaft erwächst, dass sich die Gesellschaft sozusagen im Rückgriff auf diese Fähigkeiten von Einzelnen als Gesellschaft organisieren kann. Dieses Thukydides-Zitat, das ist sehr wichtig. Wir als Gesellschaft leben davon, dass Einzelne eine besondere Exzellenz entwickeln und kooperieren können. Das Wort Konkurrenz kommt da nicht vor, ne, in seiner Definition dieses zweiten Aspekts der Demokratie, aber natürlich spielt es im Hintergrund auch eine Rolle. Also man könnte auch sagen, diese Sophisten, das waren Intellektuelle, das waren Experten für alles, was man durch erhöhte Sprachbeherrschung optimieren kann. Und jetzt machen wir sozusagen, ja soll ich sagen, einen Sprung oder so. Also, wenn wir, jetzt machen wir es, was wir machen ist jetzt eine, die Denkbewegung, die wir jetzt machen, ist vor allem eine der Verengung. Wir sprechen nicht weiter über Plato. Plato ist sozusagen, oder sagen wir so, vielleicht doch ein Wort. Was für die Sophisten so wichtig war, das war, dass so quasi diese große Vielfalt in der Anwendung dessen, was sie lehren, ja, dass sie einfach, und was eben zum Ausdruck kommt in diesem Allgemeinen, in diesem Verwaschenen, dass man Experten für Sprache, was heißt das eigentlich, ne? Dass sie das wollten. Die wollten sozusagen die Experten für Sprache sein, für alles, was mit Sprache zu tun hat und wo gar nicht so genau definiert ist, was das alles ist. Ne? Natürlich auch deswegen, weil man da immer wieder neue Geschäftsfelder finden kann, weil man sich darauf einstellen kann, wenn da neue Bedürfnisse entstehen. Und jetzt ist es so, dass man sowohl Platon wie auch Aristoteles verstehen kann, als Leute, die versucht haben, in diese Vielfalt, wo die da tätig waren, sozusagen eine bestimmte Struktur hineinzubringen, eine klare und eindeutigere Struktur hineinzubringen und da sozusagen in dieser Vielfalt gewisse Kernbereiche als besonders wichtig auszuzeichnen und zu sagen, und da bin ich der Einzige, der das wirklich kann. Die platonische Strategie war die, sozusagen das Kunsthafte, das Trickartige dieser ganzen Sache zu diskreditieren und zu sagen, dass es nur eine ganz bestimmte Art von Wissen ist, von der her jedes andere Wissen sozusagen bewertet werden muss. Also das war ein Zug eben genau in die Richtung von dem, was man seither Philosophie nennt, im Unterschied zu Rhetorik oder so. Was Aristoteles gemacht hat, war etwas ganz, ganz anderes. Und wir sprechen jetzt nicht mehr über den Aristoteles. Was Aristoteles gemacht hat, war, würde ich bezeichnen, sozusagen eine geordnete Restrukturierung dieses Gesamtfeldes. Also nicht, so wie Plato sagt, wir nehmen aus diesem großen Bereich, den die Sophisten bearbeiten, ja, aus diesem riesigen Bereich menschliche Rede, dann nehmen wir eine Sache heraus, die setzen wir daher und sagen, dieses Nugget, dieses Goldstückerl, in dem steckt der ganze Wert von dem. Ja? Ohne das ist das nichts. Ja? Ohne eine wahre Einsicht in das Wesen der jeweiligen Sache, von der wir reden, ist die ganze Kunstfertigkeit, mit der wir über die Sache reden, immer nur ein Blabla, ein Geschwätz, ein Schmeichelei ist ein Wort, das er verwendet. Oder eben abgefeimt zynische, artifizielle Künstelei oder sowas. Aus dem Ganzen wird eine Sache herausgenommen, und in der ist der ganze Wert. Was Aristoteles macht, ist was ganz was anderes. Der konfrontiert sich auch diesem selben großen Gebiet. Also da haben sie Politik und Streitgespräch, Erziehung, Wissenschaft auch in einer bestimmten Weise, Poetik und so. Das ist alles, was mit Sprache zu tun hat. Was Aristoteles sagt, ist, ich möchte in das eine bessere Ordnung bringen. Ich möchte darin eine Ordnung haben, ich möchte das auf einen höheren Standard sozusagen von Lehrbarkeit und Transparenz bringen und mache das dadurch, dass ich in diesem Bereich, in diesem großen Bereich etwas ganz Bestimmtes, ein kleines Ding, auszeichne als das Zentrum. Und ich versuche diese eine Sache, die ich da erfasse, ja, ich hole da ein einzelnes Ding heraus, so quasi aus diesem großen Haufen. Und ich versuche dieses Einzelne ganz genau zu verstehen. Ja? Sozusagen hundertprozentig genau zu verstehen. Ich nehme es nicht raus aus dem Ganzen und setze es woanders hin, sondern ich lasse da, wo es ist, aber ich schaue jetzt einmal nur auf diesen einen Bereich hier und versuche den ganz genau zu verstehen. Und wenn ich den verstanden habe, dann hoffe ich, dass ich alles andere, was es da noch gibt, also was ich hier sozusagen für verschiedene Sektoren bezeichne, auch besser verstehen kann, wenn ich es zu diesem Zentrum in Beziehung setze. Ja, verstehen Sie den Unterschied in der Strategie? Ja, ungefähr. Ne? Das heißt, ich versuche dem, was menschliche Rede, was menschliche Sprache ist, konzentriere ich mich auf einen ganz bestimmten Punkt. Ich schaue mir zunächst einmal nur diese eine Sache an. Und dann schaue ich, ob ich, wenn ich diese eine Sache vollkommen verstanden habe, mit diesem Verständnis von dieser einen Sache, auch die anderen, die ich jetzt zuerst ausgeblendet habe, wie man sagen kann, mir besser zugänglich machen kann. Ja, Frage? Laut. Das hat er gesagt. Ja, ja. Also auf den Expertenbegriff bei Aristoteles gehen wir nochmal ein. Ja. Und er war selber. Bitte? Naja, nein, nein, so ist das nicht. Also, ich meine, dem Aristoteles, für den Aristoteles, da kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf. Also der, wie soll man das sagen? Die Vorstellung, die jetzt für uns relevant ist, ja? Jetzt ist für uns relevant, dass ein wirklicher Fortschritt dadurch erzielt werden kann, dass man das Expertenwissen sozusagen auf ein engeres, auf ein möglichst enges Gebiet beschränkt, dass ein Vorteil dadurch erzielt werden kann, dass man den Experten sozusagen einschränkt auf eine bestimmte Sache und wenn er diese Sache vollständig geklärt hat, mit den anderen Experten, die sozusagen übergeblieben sind, für das, was er ausgeblendet hat, wieder ins Gespräch bringt. Das ist seine Idee. Seine Idee ist eben im Unterschied zu Platon nicht, der aristotelische Gedanke läuft nicht darauf hinaus, dass das, worauf er sich nicht konzentriert, abgewertet wird. Bei Platon ist es ganz klar, dass es darum geht, eine bestimmte Sache höher zu bewerten und alles andere abzuwerten. Das ist nicht die aristotelische Strategie. Die aristotelische Strategie ist die, sozusagen eher eines bestimmten zeitlichen Prozedere. Zu sagen, wir konzentrieren uns auf eine Sache und ich sage euch, das ist die wichtigste. Das ist natürlich eine Entscheidung in einer gewissen Weise. Und ihr werdet dann schon sehen, seid geduldig. Dann werde ich mich wieder an euch wenden, dann werde ich euch auch wieder fragen müssen, was ihr aus euren Kompetenzen, aus euren, wie können wir uns vernetzen, so quasi. Ja? Also das ist sozusagen die Idee, das Ganze eben nicht als eine Akkumulation von Kompetenzen aufzufassen wie die Sophisten, sondern nach so einer Netzidee. In dem Netz einen zentralen Punkt zu finden und dann alles neu zu knüpfen, aber so, dass man jetzt alle Verbindungen klarer sieht, als man sie je zuvor gesehen hat. Und dieser eine Punkt, den er da ins Zentrum rückt, das ist ein ganz, 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 ganz bestimmter. Das ist dieser Gedanke von dem, also, das ist jetzt ein Ausdruck, den verwende ich, aber der liegt sehr nah an dem, was er auch sagt. Das ist der Gedanke von dem, was in der Sprache als Sprache selbst etwas Zwingendes sein kann. Das ist ja das, was die Sophisten auch interessiert hat, natürlich. Ne? Die Sophisten hat interessiert, wie kann, was gibt es für Möglichkeiten, die man lehren kann, die man vorher, nicht nur in der Ausnutzung eines glücklichen Zufalls in einer bestimmten Situation, sondern die man lehren kann, die allgemein haltbar ist, was gibt es für Möglichkeiten zu erreichen, dass wenn jemand was Bestimmtes zugegeben hat, oder wenn man jemanden auf was festlegen kann, dass man ihn danach noch auf was anderes festlegen kann. Also, was für Möglichkeiten gibt es, jemanden in der Rede sozusagen zu führen? Und das wird eben gemeint mit dem Gedanken, wie kann die Rede zwingen? Dieser Text von mir selber, wo ich Ihnen gesagt habe, den zeige ich Ihnen dann, der handelt von einem Stück, einem der wenigen größeren, intakt erhaltenen Texte aus der sophistischen Tradition von eben diesem Gorgias. Und zwar ist das ein Text zur Verteidigung der schönen Helena. Ein Text, in dem man versucht zu beweisen, dass die Helena sozusagen eben wirklich nicht so eine große Schuld daran trifft, wie alle sagen, dass dieser ganze Krieg da begonnen hat und weiß ich wie viele Abertausende von Menschen gestorben sind, verhungert sind, Familien ins Unglück gekommen sind und so weiter. Und sein Argument läuft eben darauf hinaus, dass sie nichts dafür konnte, weil sie durch eine Rede gezwungen worden ist, von dem Paris sozusagen gezwungen worden ist, mit ihm mitzugehen und sich dagegen eigentlich nicht wehren konnte. Also da steht auch dieser Gedanke. Und daraus macht er dann eine allgemeine Überlegung darüber, was es in einer Rede sein kann, dass das Zwingende ist, und dann überlegt er natürlich vor allem auch, wie in seiner eigenen Rede etwas noch Zwingenderes sein kann, das nämlich alle dazu bringen wird, ihr Urteil über die Helena zu revidieren. Ne? Also das ist eine sehr gefinkelte und trickreiche Angelegenheit. Aber es steht genau das im Vordergrund, was auch den Aristoteles interessiert. Dieser Begriff, was ist es in der Sprache selbst? Was kann man in der Sprache selbst als Struktur auszeichnen, von der Art, dass wenn etwas sozusagen zugegeben worden ist, was anderes zugegeben werden muss. Und das Herzstück dieser ganzen Sache, die wir jetzt besprechen werden, ist eigentlich schon erfasst in dieser Aufgabenbeschreibung, in dieser Beschreibung eines Interesses an dem Zwingenden. Das Besondere bei Aristoteles ist eigentlich nur, dass er versucht hat, also das Wort, das er wirklich verwendet und das wir auch wirklich verwenden, für das, was er da meint, ist natürlich das Wort notwendig. Das ist das Wort notwendige Folge. Ne? Das Besondere an ihm ist eigentlich nur, dass er versucht hat, das zu beschreiben, in ganz allgemeinen Ausdrücken und völlig situationsunabhängig. Als ein bloßes Verhältnis, das in der Sprache selbst zwischen bestimmten sprachlichen sozusagen Gebilden besteht. Dass er versucht hat, dieses Zwingende, das sich aus einem etwas anderes mit Notwendigkeit ergeben muss, als ein Verhältnis zu beschreiben, das völlig abstrakt nur zwischen sprachlichen Gebilden existiert. Also dass es eben nicht ein Verhältnis jetzt zwischen mir und Ihnen ist. Die Sophisten haben das ja als ein Verhältnis zwischen Menschen gesehen, im Grunde. Hauptsächlich. Und wenn sie von der Sprache gesprochen haben, dann von der Sprache als einer Kompetenz, die bestimmte einzelne Menschen haben. Was kann ich tun? Ich versuche sie dazu zu bringen, also die Aufgabenstellung ist immer die gleiche, ich versuche sie dazu zu bringen, von mir 22 Kisten Champagner zu kaufen. Und wie man es macht, ist immer gleich. Ist im Grunde immer gleich. Der Trick ist immer der gleiche. Also das Erste ist herauszufinden, eine Sache herauszufinden, der sie auf jeden Fall zustimmen werden und die für sie von hohem Wert ist. Egal was das ist. Also wenn das zum Beispiel die Tatsache ist, dass ihnen wirklich auf nichts mehr ankommt, als einmal in ihrem Leben, was weiß ich, mit Mick Jagger angeln zu gehen. Oder so, ja? Also wenn Sie das ist sozusagen das Größte sehen, was Sie, dann kann das schon genügen. Ne? Die ganze Kunst besteht dann darin, sozusagen eine Situation oder eine Überlegung zu entwickeln, in der eben für Sie klar ist, dass wenn Sie die 22 Kisten Champagner kaufen, dann irgendwas von dieser... So, das ist die Idee. Aber das ist nicht das, was Aristoteles im Sinn hat. Die Sophisten sehen das so. Ne? Man findet den Punkt, wo kann man den backen. Ne? Also wenn man jemanden zu was überreden will, ist immer das Erste, dass man auf den schaut. Dass man nicht von sich selber, wie würde ich, das ist uninteressant. Man muss immer schauen, was das Publikum, was der andere sozusagen eigentlich für Angriffspunkte bietet. Was will er? Oder ins Sprachliche übersetzt, nicht nur was will er, sondern welchem Statement würde er denn bedingungslos zustimmen? Und dann schaue ich, wie kann ich eine Beziehung herstellen zwischen dem Statement, dass dem er zustimmt, und dem, was ich von ihm will, dass er dem auch zustimmt. Natürlich sucht man da etwas, was möglichst nahe ist. Ne? Was möglichst nahe ist an dem, was man, das Nächste, von dem man sicher weiß, dass er dem zustimmt, das nimmt man und von dort fängt man an zu arbeiten. Und den Aristoteles müssen Sie jetzt so sehen, dass ihn nicht interessiert hat. Zunächst einmal. Darin besteht dieses Ausblenden. Von allem anderen besteht darin, dass er versucht hat, sich klarzumachen, gibt es denn vielleicht zwischen sprachlichen Gebieten, zwischen Statements als solchen Beziehungen, die von der Art sind, dass wenn das eine genommen ist, das andere zwingend folgt. Verstehen Sie? Also jetzt muss man sich natürlich, und das ist es auch schon. Also was Sie jetzt mitkriegen müssen, das ist so quasi, dass in der Beschreibung der Aufgabe liegt in einer gewissen Weise auch schon die Lösung, dass die Leistung besteht darin, sagen, die Aufgabe in dieser Abstraktheit festzuhalten. Ich lese Ihnen vor, das ist eine Stelle aus den ersten Analytiken, also aus dem eigentlichen Logiklehrbuch des Aristoteles, lese ich eine kleine Stelle vor, in der er sagt, was ein Syllogismus ist. Also dieses Wort Syllogismus, das übersetzen wir jetzt mal als Schluss. Ja? Was ein Schluss ist. Er sagt dort, was ein Schluss ist. Er sagt dort, ein Schluss, ein Syllogismus ist ein Logos. Dieses Wort Logos, das übersetzen wir hier mit sprachliches Gebilde. Ja? Ein Syllogismus ist ein sprachliches Gebilde von der Art. Also, zeigen wir das auf. Also, hier ist das sprachliche Gebilde, ja? Ein Syllogismus ist ein sprachliches Gebilde. Dass es ein sprachliches Gebilde ist, heißt einmal, dass es Grenzen hat, ja? Sonst ist noch nichts gesagt. Es ist ein bestimmtes sprachliches Gebilde im Unterschied zu anderen sprachlichen Gebilden. Also, schreiben wir da zum Beispiel ein sprachliches Gebilde zum Vergleich her, was schreiben wir denn da her, na, was soll man denn, was soll man denn herschreiben? Das ist ein Schlagertitel, nicht? Mother's Little Helper. Das ist keine Sache, nicht? Weil wir schon da waren. Das ist ein sprachliches Gebilde. Also wenn ich da meine Unterschrift hermache, ist auch ein sprachliches Gebilde, das ist auch ein sprachliches Gebilde. Ein Syllogismus ist ein sprachliches Gebilde, von anderen sprachlichen Gebilden unterschieden, ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn innerhalb dieses sprachlichen Gebildes irgendetwas gesetzt ist, ein Logos en ho tetenton tinon, etwas gesetzt ist, also das ist das griechische Äquivalent zu einem Ablativus absolutus, dieser Genitiv, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, etwas anderes von diesem gesetzten Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Ja? Also ein Schluss ist ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn innerhalb dieses sprachlichen Gebildes etwas als gesetzt akzeptiert wird, etwas gesetzt ist, etwas anderes von diesem einen Verschiedenes, das ist das eine und das ist das andere, mit Notwendigkeit folgt. Das ist eine sozusagen vollkommen allgemeine Definition von Syllogismus. Das ist eine vollkommen allgemeine Definition von dem, was ein Schluss ist. Ja? Eine Worterklärung ist das, von dem, was ein Schluss ist. Und das ist eine Definition, von der man im Großen und Ganzen auch heute noch sagen kann, dass man sie als eine Definition, dass man sie in einer Definition der Wissenschaft der Logik verwenden und zugrunde legen kann. Das ist in einer gewissen Weise auch heute noch gültig, diese Vorstellung, nämlich die Vorstellung, dass erstens ein Schluss, ein sprachliches Gebilde von der Art ist, dass aus einem das Gesetz ist, ein anderes davon verschiedenes mit Notwendigkeit folgt, und dass die Logik eine Wissenschaft ist, die in allgemeinen Ausdrücken die Klasse aller sprachlichen Gebilde beschreiben kann, auf die das zutrifft. Weil zunächst ist es ja nur eine Worterklärung. Nicht? Sie müssen beachten, dass diese Erklärung selbst ein Syllogismus ist, ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn eines Gesetz ist, ein anderes davon mit Notwendigkeit folgt, noch keine Aussage darüber macht, ob es so etwas gibt. Ja? Insofern ist es nur eine Worterklärung. Verstehen Sie? Wenn er das erklärt, dann sagt er ja nur, was er darunter versteht. Und er hat noch nicht gesagt, dass es einen gibt, auch nur einen einzigen Syllogismus. Also, wenn jemand, so wie er kommt und sagt, ein Syllogismus, übrigens, irgendwas Neues, ich bringe ein neues Produkt auf den Markt, ne? Nämlich Syllogismen, Schlüsse. Ihr werdet sehen, das ist sehr wichtig und nützlich, ihr werdet es alle kaufen. Die richtige Reaktion, das sagen, was ist das? Sagt er, das ist ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn etwas gesetzt ist, in dem etwas anderes davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Und jetzt ist ja eigentlich die natürliche Reaktion des Gesprächspartners die, dass er sagt, na, zeig mal an. Hast du einen? Er sagt, was es ist, und jetzt bitte als nächstes, sei so gut und zeig mir einen solchen Syllogismus. Hast du davon Fülle, kannst du von mehr herstellen, wenn sie dir ausgehen und so. Bevor ihr welche kauft oder bestellt, zeig mir mal einen. Mit der bloßen Worterklärung hat er sich noch nicht darauf festgelegt, ne? Dass er überhaupt, die Worterklärung sagt als solche noch nicht, dass es einen gibt. Verstehen Sie das? Das müssen Sie sich klar machen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ganz entscheidend wichtiger Punkt. Die erste, wenn diese Worterklärung gegeben ist davon, was ein Schluss ist, dann ist die erste natürliche Aufgabe die, einmal nachzuschauen, ob es so etwas überhaupt gibt. So wie wenn ich sage, was weiß ich, ein denkender Verbrennungsmotor oder sowas. Ne? Ich habe jetzt dann gedacht, so kann man sagen, okay, heute ist alles möglich, zeigen wir einmal, was das ist, was sie da hat. So. Die erste Reaktion, schauen, ob es so etwas überhaupt gibt. Ja? Wenn man dann etwas hat, ja? Also wenn man dann einfach durch greift in die Tasche, holt einen heraus, ne, und zeigt ihn dem anderen, einmal diese Hürde überwunden hat und er hat gesehen, dass es einen gibt, dann ist das nächste, die nächste Frage ist dann die, naja, und okay, also das gibt's, aber ist das auch wirklich ein neues Marktsegment? Ist das auch wirklich so wichtig, wie du sagst, gibt's viele davon und so. Und dann nach dieser, wenn man den Verdacht hat, dass es was Wichtiges ist und dass es viele davon gibt, ja, dann ist der nächste Punkt der, dass man das wissenschaftliche Interesse, also nicht nur die konkrete Neugier, sondern das wissenschaftliche Interesse an der Sache sozusagen am Schopf packt. Und dann kann auf dieser Basis eine Wissenschaft der Logik definiert werden als die Wissenschaft, deren Aufgabe es ist, aus allgemeinen Prinzipien eine Charakteristik aller dieser Dinge zu geben, die diese Bedingung erfüllen. Also nicht nur welche aufzuzählen und sagt, ja, ich habe so und so viel, ein paar gebe ich da gleich, und der nebenan in dem gelben Haus da drüben wohnt, der hat auch noch sehr viele, von dem kannst du auch noch ein paar Syllogismen haben oder so, ne? Oder das in 5 Jahren kriegt man die um null, ne? Das, da kann man es abonnieren, gar nichts zahlen dafür und so. Also das wäre sozusagen zufällig, wo man halt dann findet, und dann gibt es jetzt mehr oder weniger. Zum Unterschied davon ist eine Wissenschaft nicht eine Aufzählung oder ein Auffinden von diesen einzelnen Dingen, sondern in allgemeinen Begriffen, so wie jede Wissenschaft, und aus Grundsätzen heraus eine Charakteristik der Gesamtmenge aller derer. Das heißt, wenn man eine Wissenschaft hätte davon, dann müsste die zum Beispiel Folgendes leisten können. Sie müsste von jedem sprachlichen Gebilde, das vorgelegt wird, sagen können, ob es einer ist oder nicht. Ein Syllogismus, ne? Eine Wissenschaft müsste zum Beispiel, sie müsste noch mehr können, aber etwas, was sie auf jeden Fall können sollte, wenn sie eine Wissenschaft ist, ist dann von jedem sprachlichen Gebilde, das einer vorlegt, sagen, ist es einer oder ist es keiner. Sie müsste natürlich darüber hinaus, stellt sie ja auch den Anspruch, sozusagen gewisse Regeln anzugeben, wie man alle erzeugen kann, die es überhaupt gibt. Also nicht nur im Nachhinein festzustellen, ist es einer oder nicht, sondern sozusagen, oder zum Beispiel bestimmen zu können, wo etwas dann, wo die Grenze so quasi ist. Wo etwas dann keiner mehr ist. Kein Syllogismus oder so, ne? Ist das, haben Sie das verstanden? Ja? Das ist sehr abstrakt. Also es wird besser, noch besser verständlich werden, wenn es ein bisschen konkreter wird. Aber es ist wichtig, dass Sie es auch in dieser Abstraktheit festhalten, den Gedanken. Und wie verschieden der ist von der kleinen Szene vorher mit dem Sophisten, der den Herrn da sozusagen 22 Kisten Shampoos verkaufen will. Ja? Bitte? Bitte? Ja? Ja? Naja, wertfrei würde nicht, es ist ein Fortschritt, ja, aber ich würde weniger wert und wertfrei, sondern eben, es ist die Abstraktionsebene. Der wichtige Schritt ist der, sozusagen, der entscheidende Schritt ist, es gibt eine Kontinuität, das ist einmal klar zwischen beiden, sonst hätte ich ja die nicht als Hintergrund namhaft gemacht. Aber der entscheidende Unterschied ist sozusagen, das Weggehen von der tatsächlichen menschlichen Kompetenz zu einer Beziehung zwischen rein sprachlichen Gebilden. Naja, Metaebene, weiß ich nicht, aber es ist eine andere Ebene. Ja, es ist eine andere Ebene. Und das wird auch gleich klarer werden, wenn ich Ihnen den nächsten Schritt, mit den nächsten ein, zwei Schritten, wird es gleich nochmal klarer. Vielleicht kann ich dann auf Sie noch einmal. Aber haben Sie das verstanden? Also der Unterschied ist einfach nur, sprachliches Gebilde als solches, das sind keine Menschen mehr. Da ist niemand, der erkennt, dass er das sowieso glaubt und dass man ihn auf der Basis dann von dem überzeugen kann. Sondern da geht es nur um das, was in der Sprache selber ist. Und die Frage ist, gibt es denn sowas überhaupt? Wir müssen jetzt wieder zurück zu dem einen Punkt von der Wissenschaft, wieder zurück zu dem Punkt 1, zu der Frage, gibt es denn sowas überhaupt? Sie alle wissen ja, was die Sachen sind, an die Aristoteles da denkt, dass es die gibt. Das sind eben diese, wenn einer zugegeben hat, dass alle Menschen sterblich sind und außerdem zugegeben hat, dass alle Wiener Menschen sind, dann kann er nicht anders als zugeben, dass auch alle Wiener sterblich sind. Aber so wollen wir nicht beginnen, das wollen wir eher an das Ende der Überlegung stellen, sondern sozusagen von oben, von diesem Abstrakten, weil der Unterschied, was den Aristoteles ausmacht, gegenüber den Sophisten, eben dieser Sprung auf dieses Abstrakte ist. Der nächste wichtige Schritt bei Aristoteles, damit man das klarer sieht, was er da im Auge hat, ist der, dass er sagt, wenn wir wirkliche Syllogismen haben wollen, ja, also wenn wir jetzt auf die Suche gehen nach so etwas, das Wort habe ich erklärt und Sie haben das alle verstanden, was gemeint ist. Und jetzt sagt er, jetzt schauen wir einmal, wie müsste denn sowas ausschauen? Also er nimmt nicht ein Beispiel, wir nehmen nicht einfach ein Beispiel her, sondern wir sagen, wie müsste denn sowas ausschauen? Und diese Frage, wie müsste es ausschauen, die wird dadurch beantwortet, dass wir das, was wir hier unter einem sprachlichen Gebilde verstehen, sozusagen einschränken. Ja? Zum Beispiel, dass sowas nicht in Frage kommt. Und die wichtigste Einschränkung, die er macht, der erste Schritt ist der, dass er sagt, wir ziehen nur solche sprachliche Gebilde in Betracht, die aus Sätzen bestehen. Ja? Die sprachlichen Gebilde, die wir in Betracht ziehen, sind solche, die in eine bestimmte Anzahl von Sätzen eingeteilt werden können. Also das ist einmal ganz wichtig. Also etwas, was hier nicht in Frage kommt, sind Namen. Ja, also zum Beispiel auch ein Name, was ist dieser deutsche Politiker, der da jetzt zurückgetreten ist, von dem hat man immer wieder gesagt, dass vielleicht der Grund, dass man ihn doch behalten sollte in seinem Amt ist, dass er 27 Vornamen hat. Und dass das so was Seltenes ist, dass das gewürdigt werden soll oder so. Also wenn man den seinen Namen mit seinen 27 Vornamen und mit dem Familiennamen alle aufschreibt, dann ist das natürlich ein gegliedertes sprachliches Gebilde, aber es ist nicht die Art von sprachlichen Gebilde, die hier in Frage kommt, sondern Sätze. Ja? Sehr wichtig, ja?
Weil Mathematik, also jetzt ein Akkurat,
Ja, na, das besprechen wir jetzt nicht. Das besprechen wir später. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also der wird uns nicht nur bei Aristoteles, sondern auch noch in späteren Teilen der Vorlesung, wenn wir über Frege sprechen, sehr, sehr ausführlich beschäftigen. Aber ein Instinkt bei Ihnen ist sehr, sehr gut und spielt auch hier schon eine Rolle, nämlich dass wir hier auf eine gewisse Künstlichkeit zusteuern werden. Aber zunächst einmal sind wir noch nicht so weit, sondern denken einfach nur an irgendwelche Sätze. Der erste Schritt ist, es muss in Sätze zerlegt werden können. Und ich habe Ihnen mit meinen Strichen schon angedeutet, dass der springende Punkt zunächst einmal gar nicht ist, wie viele Sätze das sind und wo da sozusagen die Grenzen liegen. Also ob das jetzt, also sagen wir, dieses sprachliche Gebilde, das könnte nach der Vorstellung des Aristoteles durchaus aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sätzen bestehen, ja, und die von seiner Worterklärung her entscheidende Grenze, die ist ja immer die zwischen dem, was gesetzt wird und was dann, das davon verschiedene ist, was mit Notwendigkeit folgt. Ne? Und ob diese Grenze jetzt da nach dem zweiten Satz ist oder nach dem ersten Satz oder nach dem fünften und dann folgt, das ist zunächst einmal wurscht. Wichtig ist einmal nur, dass das in Sätze zerlegt werden kann. Ja? Ist das klar? Der nächste Punkt ist, dass die Sätze, in die das zerlegt werden kann, das sind jetzt alles sehr wichtige Sachen. Also Sie können sich das jetzt nochmal anhören, aber es ist ganz gut, wenn Sie da jetzt auch mitdenken und Sie vielleicht ein bisschen aufschreiben, was Schritt für Schritt. Ne? Einser war sprachliches Gebilde, das Gesetzte, das mit Notwendigkeit folgende. Schritt 2, das Ganze muss von der Art sein, dass es in Sätze eingeteilt werden kann. Punkt 3, diese Sätze sind von einer ganz bestimmten Art. Also nicht jede Art von Satz kommt hier in Frage. Und da ist schon das, was der Kollege sagt, mit der Mathematik wird das schon relevant. Da kommt nur eine ganz besondere Art von Sätzen in Frage. Nämlich Sätze, und auch das tue ich jetzt sozusagen stufenweise. Also was haben wir da? Eins haben wir sprachliches Gebilde. Zwei Sätze und die Entscheidung 3, die nächste Einengung ist die, eine besondere Art von Sätzen. eine besondere Art von Sätzen. Nämlich, und da tue ich jetzt wieder in 3a und so weiter unterscheiden, ja? Nämlich die Sätze sind alle von der Art, wie er sagt, dass etwas über etwas gesagt wird. Nur solche Sätze kommen hier in Frage, die dem Typ entsprechen, dass etwas über etwas gesagt wird. Ja? Zum Beispiel, ich bin schlau. Das ist so ein Satz. Bitte? Nein, es hat gar keinen Sinn, dass Sie da jetzt, ich meine, es ist besser, wir sagen was, was nicht drunter fällt. Ganz trivial. Also, ich bin schlau ist sowas, weil da wird über etwas, nämlich über mich, etwas gesagt, nämlich, dass ich schlau bin. Ich bin trotzdem ein Idiot. Ist auch so ein Satz. Da wird auch über etwas, nämlich über mich, etwas gesagt, dass ich trotzdem ein Idiot bin. Es gibt auch schlaue Idioten. Das ist eine Frage, die muss man überprüfen, was weiß oder nicht. Viel wichtiger ist, viel besser ist, sich klarzumachen, was hier nicht gemeint sein kann. Also wo nicht etwas über etwas gesagt wird. Also zum Beispiel der Satz, so eine Frage wie, hat jetzt eigentlich schon, glauben Sie, hat es jetzt schon über 0 Grad draußen? Da wird nicht über etwas gesagt. Ne? Da habe ich mich nicht festgelegt. Da reagieren Sie auch nicht so, dass Sie sagen würden, falsch oder wahr. Weil das Typische bei diesem etwas über etwas sagen ist, dass die Reaktion ist, ist es wahr oder ist es falsch? Trifft es zu, trifft es nicht zu? Trifft auf das, worüber etwas gesagt wird, das, was darüber gesagt wird, zu oder nicht? Bei einer Frage ist das gar nicht so, sondern eine Frage ist viel mehr gemeinsam mit einer Aufforderung. Sie ist keine Aufforderung. Aber eine Aufforderung ist auch wieder eine Art von Satz, die nicht das ist, was er hier im Auge hat. Schauen Sie doch nach. Na? Die Sätze, die er im Auge hat, ja, sind von der Art, dass man das so interpretieren kann, dass einem Objekt eine Eigenschaft zugewiesen ist. Aber in Wirklichkeit lehnt man sich da schon ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Aber das ist die richtige Richtung. Ne? Das sind die Sätze von der Art, wo über etwas gesagt wird. Und eine der größten Gruppen bei diesen Sätzen ist wieder die, wo man von einem Gegenstand sagt, dass er eine bestimmte Eigenschaft hat. Ne? Ja? Also, richtiger Instinkt, aber das ist schon ein bisschen zu eng wieder. Ja? Schwierig, ne? Ja. Könnte man sagen, ne? Man könnte sagen, ja. Ne? Weil da gibt es was, nämlich den Peter, über den etwas gesagt wird. Das wäre ein Gegenbeispiel zu ihrer Ding, ne? Ja? Nämlich, dass er nicht töten soll. Ne? Die Anforderung ist nur, sie sollen von dem Typ sein, etwas über etwas zu sagen. Und jetzt, auf dieser Basis, könnte man sagen, Peter soll nicht töten, ist durchaus so ein Fall, den er da im Visier hat, weil etwas identifizierbar ist, worüber gesagt wird, nämlich der Peter, und auch extra noch ein anderer Teil identifizierbar ist, der eben das ist, was über den Peter gesagt wird, nämlich, dass er nicht töten soll. Ja? Also ist es okay. Und erzählt sie, warum ihres zu eng ist, weil, dass er nicht töten soll, nicht eine Eigenschaft von dem Peter ist, sondern sozusagen eine Vorschrift an den Peter. Oder ein Ratschlag, oder ein soll an den Peter. Aber es ist halt leider so, dass die, im nächsten Schritt werden die ausgeschlossen. Da kommen dann doch wieder, ja. Aber zunächst einmal auf der Ebene, wo wir jetzt sind, bei 3a, etwas über etwas, ja? Etwas über etwas. Das ist ganz, ganz wichtig. Ti, etwas, katatinos, über etwas, etwas über etwas sagen. Ja? Ja? Ja. Bitte?
Ihr Beispiel, hat das heute über Null da?
Ja? Naja, nein. Also, das sind sie auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Aber das ist sehr schwierig, diese Ebenen auseinanderzuhalten. Also, wir haben da eine Frage, ja, und einfach weil es eine Frage ist, ist es nicht sowas. Die Frage ist eben nicht etwas über etwas. Aber natürlich gibt es jetzt erstens einmal die Möglichkeit, in dem, was man versteht, wenn man die Frage versteht, also in der Bedeutung der Frage, sozusagen eine andere Ebene, eine tiefere Ebene zu finden, wo Annahmen darüber, dass irgendetwas und so weiter, und es gibt noch eine andere Ebene, nämlich die sozusagen dessen, was impliziert ist mit der Frage. Ja, also dass es zum Beispiel überhaupt Temperatur gibt und so weiter. Das wollen wir jetzt nicht behandeln. Das behandeln wir nicht. Aber das sind natürlich Fragen, die man aufwerfen kann. Wie soll man sagen? Was wir machen, ist sozusagen ein Paradigma herausschälen. Ja? Also wir orientieren uns jetzt mal an den, wir versuchen uns klar zu machen, was er als paradigmatisch, als den besten Fall im Auge hatte und erwähnen sozusagen Grenzfälle oder das, was er nicht im Auge hatte, nur um uns klar zu machen, was er im Auge hatte. Und wir diskutieren ihn sozusagen nicht kritisch, ob das, was er jetzt nicht kritisch, ob das, was er im Auge hatte, überhaupt was ist, was passiert, vor ins Auge passt und so weiter, oder ob das überhaupt haltbar ist. Also wir schälen nur heraus, was er wollte jetzt einmal. Und da ist das Wichtige, dass er eben nicht Fragen im Auge hatte, sondern eben solche, eben, dass diese Sätze wie etwas über etwas zunächst einmal Fragen ausschließen, Befehle ausschließen, aber zunächst einmal sowohl den Typus einschließen, wo über etwas gesagt wird, dass es eine bestimmte Eigenschaft hat, wie auch wo über etwas gesagt wird, dass es eine bestimmte Verpflichtung hat. Ne? Oder eine negative Verpflichtung in dem Fall. Ne? Ja? Gut. Und jetzt kommt die nächste Einschränkung, die ist, also diese Sätze, die er hier im Auge hat, hat natürlich keinen Sinn, dass wir da so kompliziert herumreden, sind ihm einfach Behauptungssätze. Ne? Das, was man normalerweise Behauptungssätze nennt. Jetzt kommt die nächste Einschränkung und die lautet, oder sagen wir so, die muss man motivieren, die muss man mal erklären. In diesem etwas, wenn man sagt, es handelt sich um Sätze, in denen etwas über etwas gesagt wird, dann ist da die Botschaft mitgeliefert, dass in diesen Sätzen immer zwei Sachen unterschieden werden können. Also diese Sätze selber haben eine Minimalkomplexität, und das ist in Wirklichkeit auch schon ihre ganze Komplexität, nämlich, dass diese Sätze aus zwei Items bestehen, nämlich aus dem, worüber gesagt wird, und aus dem, was gesagt wird. Ne? Ist klar, wenn die Sätze vom Typ sein müssen, dass etwas über etwas gesagt wird, dann muss jeder Satz, der diese Anforderung erfüllt, eben zwei Bestandteile haben, nämlich den über den und den, der über das gesagt wird. Ja, also eben wie, ich bin blöd, eben dieses Ich, und über den, was gesagt wird, und dass ich blöd bin. Man könnte über mich auch etwas anderes sagen, nämlich, dass ich gescheit bin, und man kann, dass er oder sie blöd ist, auch über wen anderen als mich sagen, vielleicht. Ja, so, also es gibt immer zwei Teile, ja, in diesen Sätzen. Und jetzt kommt das 3b, nämlich, und da wird es jetzt ganz, ganz künstlich, dass er in Wirklichkeit nur vier verschiedene Arten davon, wie das eine über das andere gesagt werden kann, zulässt. Wir haben jetzt zum Beispiel schon gesehen, dass die beiden Herren haben dort zwei verschiedene Arten. Man kann etwas über etwas sagen, indem man es ihm als eine Eigenschaft zuspricht. Und man kann etwas über etwas sagen, indem man es als eine Verpflichtung, die es hat, ausspricht. Ja? Und da könnte man sich noch viele andere Sachen einfallen lassen. Man kann sich unendlich viele verschiedene Arten, wie man etwas über etwas sagen kann, einfallen lassen. Aber eines, jetzt gehen wir ganz zurück, damit wir wissen, wo wir sind. Die Unterscheidung, ob man es ironisch oder ernsthaft sagt, die spielt keine Rolle. Weil die würde wieder den Menschen ins Spiel bringen und wir reden nur von der Sprache selber, nur von den Sätzen. Und die Sätze selber wechseln nicht sozusagen ihre Einstellung. Wir können sie so verwenden, dass sie einen ironischen Effekt haben. Aber das ist eine Sache, mit der wir uns erst konfrontieren werden, wenn wir das geklärt haben und die anderen Experten auch wieder mitreden dürfen. Er lässt nur vier, da mache ich jetzt dann Schluss, ich sage Ihnen das aber noch, damit was zum Kiffen haben, er lässt nur vier sozusagen, und die sind ganz abstrakt, vier verschiedene Arten, wie etwas über etwas gesagt werden kann. Und zwar, das ist diese berühmte Sache, die Sie auch schon wahrscheinlich alle kennen oder irgendwo mal gehört haben. Wir führen eine Terminologie ein. Wir führen Zeichen ein. Nämlich, wir führen das Zeichen S für den Teil ein, über den etwas gesagt wird, und das Zeichen P führen wir ein für das, was darüber gesagt wird. Also in Ich bin dumm, bin ich es, und ist dumm oder bin dumm, ist das P. Über mich, das ist das eine, das Etwas, wird etwas anderes, nämlich, dass ich dumm bin, gesagt. Ja? Und jeder Satz, der in Frage kommt, in dem ist das unterscheidbar. Ne? Ein P und ein S. Und die Auffassung, und was Aristoteles jetzt sagt, der nächste Schritt des Aristoteles ist, dass er sagt, es gibt nur vier verschiedene Typen davon, wie das eine über das andere gesagt wird. Nämlich, entweder dass das, was gesagt wird, auf alle, über die es überhaupt gesagt werden kann, zutrifft, oder dass es auf keines davon zutrifft, oder dass es auf manche davon zutrifft, oder dass es auf manche nicht zutrifft. Ja? Also alle Möglichkeiten, die wir haben, etwas über etwas zu sagen, lassen sich in vier Gruppen gliedern. Wir können das, was wir sagen, über alle, die so sind, wie das worüber gesagt wird, sagen, das ist allen, das kann man so ausdrücken, er drückt das so aus, P kommt allen S zu, P kommt keinem S zu, P kommt mindestens einem S zu und P kommt mindestens einem S nicht zu. Ja? Und das sind die man da mit diesen A, E, I und O bezeichnet. Also da, wenn man herschreibt, P, E, S, dann soll das heißen, P kommt keinem S zu. Ne? Das ist eine Möglichkeit, P über S zu sagen, nämlich, dass es keinem zukommt. Oder dass es allen zukommt. Ja, alle Menschen, also über die Menschen wird die Sterblichkeit gesagt, über die Menschen wird die Sterblichkeit ausgesagt, und zwar so, dass sie allen zukommt. Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Einengung jetzt. Also wenn wir vorher ausgegangen sind einfach und gesagt haben, es sind Sätze, aus denen diese sprachliche Gebilde besteht, dann ist schon so und so viel, was für uns in unserer normalen Sprache Sätze sind, jetzt ausgeschieden. Ne? Zuerst sind die Fragen und die Befehle ausgeschieden, aber jetzt scheiden auch von den Behauptungssätzen sehr viele aus. Ja? Jetzt bleiben auch von den Behauptungssätzen, das ist eine Einengung, sozusagen ein Trichter. Sprachliches Gebilde, Sätze, Behauptungssätze und jetzt nur mehr Behauptungssätze von diesen vier verschiedenen Typen. Okay, wir sind sozusagen mittendrin, machen nächste Woche weiter. Danke.